Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Unser Thema heute: offene Immobilienfonds. Risiko für Anleger oder gute Anlage? Unser Gast, Professor Dr. Hartwig Weber-Sinke, Sie sind Dekan der Fakultät Wirtschaft und Recht an der TH Aschaffenburg und Leiter des Instituts für Vermögensverwaltung. Hallo, Herr Professor Weber-Sinke.
Hallo.
Ja, und ich begrüße natürlich den Gastgeber des Podcasts, Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg. Servus.
Servus und alles Gute.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Wir wollen heute rausarbeiten, wie risikoreich sind offene Immobilienfonds? Ist es ein Risiko für Anleger? Wie groß ist es? Klein, groß, mittel? Wie kann man es einschätzen? Lassen Sie uns erstmal mit einer Definition beginnen. Was sind denn offene Immobilienfonds, Herr Weber-Sinke?
Naja, wie der Name sagt, wir haben offene und geschlossene Immobilienfonds. Geschlossen heißt, ich kann nach einer bestimmten Zeitperiode nicht mehr neu einsteigen. Offene können jederzeit Anteile erworben, aber auch zurückgegeben werden. Zu den genaueren Spielregeln kommen wir aber vielleicht nachher noch. Und Immobilienfonds, wie der Name sagt, engagieren sich in Immobilien. Hoffentlich steht auf dem Türschild, ob es sich um Wohnen, Gewerbe oder was auch immer handelt.
Herr Jutz, Wolfgang, Ihre Podcast-Einschätzung zu Beginn. Offene Immobilienfonds, hoch oder gering das Risiko?
Ich denke, das kommt immer drauf an, was in dem Paket drin ist. Das sieht man erst dann, wenn man es auspackt bzw. genau analysiert, welche Immobilien sich genau dahinter verbergen. Wichtig ist, dass das Risiko nicht von der Verpackung abhängt, sondern von dem Inhalt. Das heißt, nicht davon, ob ich gefühlt denke, dass es sicher ist, sondern wenn ich mich damit auseinandersetze, was da genau drin ist. Und ein Wort vielleicht vorab: offene Immobilienfonds sind nicht vergleichbar mit einem Festgeld, sondern sind komplexe Finanzinstrumente. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das den Anlegern gleich zu Beginn an deutlich vermittelt wird.
Herr Professor Weber-Sinke, Ihre Einschätzung: offene Immobilienfonds hoch oder gering? Und ich füge noch eine Frage hinzu. Wie misst man denn eigentlich ein Risiko für ein Finanzprodukt?
Also die Messung des Risikos kann man über die sogenannte Volatilität erfassen. Das heißt nichts anderes als die Schwankung der Renditen im Zeitablauf, also der Anteilspreis eines offenen Immobilienfonds. Der schwankt ja jeden Tag und das kann ich ausrechnen, wie stark er im Zeitablauf schwankt. Zu Ihrer Eingangsfrage, gering oder hoch, ich würde mittel sagen, also die Idee, offene Immobilienfonds sind risikoarm, das ist, glaube ich, irreführend. Es ist einfach eine Vermögensklasse, die Immobilien, die gehören auch in ein Vermögen hinein, aber auch Immobilien, haben wir ja gerade auch jetzt in den letzten Monaten erlebt, unterliegen Wertschwankungen, selbstverständlich. Immobilien sind zyklisch und dementsprechend schwankt ihre Bewertung auch.
Da würde ich gerne einhaken, weil finanzmathematisch wird ja das Risiko in der Abweichung oder in der Volatilität gemessen. Das heißt, je schwankungsintensiver ein Produkt ist, umso mehr Risiko wird da drin gesehen. Aber für einen normalen Anleger ist das Risiko doch da drin, dass die Gefahr besteht, dass sein Geld weg ist. Und es ist für den Anleger irreführend, wenn ein Finanzprodukt sehr wenig schwankt und auf einmal ausfällt. Zum Beispiel, weil der geschlossene Fonds pleite ist oder weil eine Anleihe ein Unternehmen wie zum Beispiel BayWa jetzt auf einmal nicht mehr zurückzahlt oder nur Teile zurückzahlt. Das heißt, wenn ein Finanzprodukt wenig schwankt und dann am Ende ausfällt, ist es für den Anleger ein sehr hohes Risiko und er vermutet, dass die Schwankungen im Laufe des Prozesses damit zu tun haben. Das ist aber nicht zwangsläufig gesagt. Und deswegen, glaube ich, muss man sich über den Risikobegriff in der Anlageberatung nochmal sehr deutlich Gedanken machen. Ich sag mal ein anderes Beispiel: wenn eine Anleger verbinden mit dem Begriff Anleihe oft eine sehr große Sicherheit. Wenn ich aber eine Anleihe nehme von einem schwachen Schuldner und mir das nicht bewusst ist und am Ende die Anleihe nicht zurückgezahlt wird, ist es ein sehr hohes Risiko, auch wenn während der Laufzeit keine Schwankungen auftreten. Und das muss dem Anleger nochmal verdeutlicht werden. In manchen Fällen ist es eben so, dass dem Anleger der Anleger das Risiko nicht sieht, weil es unter der Oberfläche verdeckt ist.
Herr Jutz, da haben Sie völlig recht. Vielleicht als Ergänzung: bei Aktien messen wir den Preis jede Sekunde, bei Immobilien in viel größeren Abständen. Und dadurch erscheint die Immobilie sehr viel weniger schwankend. Das ist aber einfach nur eine Konsequenz der Messmethode, weil wir eben Aktien ununterbrochen handeln und dementsprechend das Gefühl haben, dass es hier sehr, sehr heftige Bewegungen gibt und die Immobilie sehr, sehr ruhig ist. Das ist ein Grundthema, was, glaube ich, wichtig ist, dass wir das den Mitbürgern deutlich machen. Auch Immobilien würden jede Sekunde bewertet. Aber es tut halt niemand, weil sie sind viel illiquider als andere Assets.
Deswegen ist es so wichtig, ein Verständnis von Wert und Preis zu haben, dass den Anlegern klar ist, ein Unternehmen, was an der Börse gehandelt wird, eine Aktie, ein Fonds oder ETF oder wie auch immer, hat einen Preis und ich muss mir Gedanken darüber machen, ob ich diesen Preis für angemessen halte und bereit bin, diesen Preis zu zahlen, wenn ich etwas kaufen will, beziehungsweise etwas verkaufen will. Und diese Hektik jetzt in diesen Tagen bei den Aktienmärkten zeigt genau, dass dieses Verständnis von Wert und Preis nicht überall da ist. Und so ist es eben auch bei dem Immobilienfonds. Wenn ich auf einem hohen Preisniveau den offenen Immobilienfonds starte und die Anleger reinbringe, dann muss den Anlegern klar sein, dass sie einen hohen Preis dafür zahlen und dass das irgendwann sich wieder korrigiert. Egal in welcher Verpackung das Instrument, die Immobilie, die Aktie oder wie auch immer erscheint.
Wie ist das denn mit der Bewertung? Sie sprachen ja vorhin, wird bewertet. Das heißt, geht da wirklich ein Mensch her, ein Gutachter und sagt, die Immobilie ist jetzt so und so viel wert? Und wie oft wird das gemacht im Jahr? Und dann gibt es erst einen neuen Preis für diese Bewertung in diesem offenen Immobilienfonds?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Wir haben Sachverständige, die begutachten die Immobilien in einem Fonds und bewerten sie. Und das passiert eben nicht jeden Tag, sondern in bestimmten Abständen und in bestimmten Segmenten. Das heißt, man teilt den Fonds auf. Also es wird nicht regelmäßig zum gleichen Zeitpunkt der gesamte Fonds neu bewertet. Stellen Sie sich vor, da gibt es große Gewerbeimmobilien und die sind in mehreren offenen Immobilienfonds. Und klar, wenn dann diese Immobilie bewertet wird vom Sachverständigen, dann hat das Konsequenzen für die Fondsanteilsbewertung aller Beteiligten. Also so sehen Sie, dass wir übers Jahr eine Rotation haben. Das heißt, die Sachverständigen schauen sich Schritt für Schritt immer wieder die Immobilien an und bewerten sie neu. Eine Bewertung, tägliche Bewertung macht natürlich gar keinen Sinn, weil sich die Rahmenbedingungen ja nicht von einem Tag auf den anderen verändern. Herr Jutz hat es vorhin angesprochen, auf der Aktienseite ist das scheinbar so, aber natürlich auch nur scheinbar. Die volkswirtschaftlichen fundamentalen Rahmenbedingungen für die Aktienbewertung ändern sich ja auch nicht von heute auf morgen. Und trotzdem haben wir wesentlich andere Kurse.
Erst wenn die EZB vielleicht irgendwas am Zins schraubt, dann ändert sich das. Was ist denn üblich? Wie oft wird das gemacht? Bei den großen Firmen gibt es da gesetzliche Vorschriften, einmal im Jahr, alle halbe Jahre. Und kann man dann sagen, wenn man aus Aktiensprache-Sicht denkt, danach, nach dieser Bewertung wird dann der Kurs gestellt quasi?
Wie gesagt, es ist nicht auf einmal. Also es ist nicht so, dass alle Immobilien in einem Fonds an einem Tag von einem Gutachter bewertet
Ja,
werden.
das schon, aber passiert das quartalsweise oder so eine Bewertung einmal im Jahr oder?
Ja, also da gibt es Vorschriften. Das ist jetzt auch abhängig von der Klasse. Also wir haben ja Gewerbeimmobilien, Logistikimmobilien, Wohnimmobilien, ganz unterschiedlich. Wir haben auch andere Vermögensteile natürlich in einem Fonds. Der hat ja auch Liquidität beispielsweise. Er legt vielleicht auch Geld kurzfristig an. Also auch solche, ne, es ist ja nicht so, dass 100% investiert sind des Vermögens. Also er hat unterschiedliche Vermögensteile, da können in gewissem Umfang auch Anleihen, kurzlaufende Anleihen beispielsweise sein. Also da gibt es Elemente, die täglich bewertet werden an der Börse. Und es gibt andere, wie die Immobilien, die in regelmäßigen Abständen, 3 Monate, 6 Monate, bewertet werden.
Es gibt es ja einen Fonds, der in der letzten Zeit in die Öffentlichkeit gekommen ist von der Union Investment, der Unimo Wohnen, der an einem Tag um 17% abgewertet wurde. Und das Interessante ist, nochmal zu erfahren, warum denn diese Abwertung genau an einem Tag passiert ist, dass alle auf einmal aufgewacht sind und gemerkt haben, hui, die Immobilien sind ja viel zu hoch bewertet.
Die Immobilienmärkte korrigieren. Sie machen das schon viele, viele Monate. Wenn Sie in den Gewerbeimmobilienbereich schauen, dann kennen Sie vielleicht alle das Beispiel Benko und seine sehr prominenten Immobilien, Büroimmobilien, Türme, die er gebaut hat, die er genutzt hat. Wir kennen Galeria Karstadt. Also eine Fülle von unterschiedlichen Immobilien, die aber heftig unter die Räder gekommen sind, bis zur Insolvenz der Gesellschaft. Und so haben wir eine ganze Reihe von Projektentwicklern und Bauträgern, die einfach dieses höhere Zinsniveau nicht in ihren Kalkulationen hatten. Und damit rechnen sich viele Dinge nicht mehr. Und der höhere Zins und das andere Marktumfeld, ne, die Käufer halten sich zurück, warten ab, die Verkäufer, denen läuft die Zeit davon, die Fremdkapitalfinanzierung will jeden Tag mit Zins bedient werden. Und irgendwann passiert es dann, dass ich nicht mehr kann und die Hand heben muss. Und genau das erleben wir ja in den letzten Monaten bei Projektentwicklern. So, und jetzt in diesem Umfeld müssen Sie natürlich genau wie vorhin beschrieben regelmäßig bewerten. Und dann ist es immer so ein Abwägen. Es gibt da ganz bestimmten Prozess der Immobilienbewertung, der durchgegangen wird. Und dann kann es schon zu nennenswerten Neubewertungen kommen. Vielleicht haben Sie das auch schon gelesen. Benko Immobilien plötzlich nur noch die Hälfte wert. Ja, weil eben Rahmenbedingungen und Marktbedingungen sich dramatisch verändert haben.
Ich habe mir dann die Frage gestellt bei dem Unimo Wohnenfonds. Da war es ja so, dass Anleger Geld abziehen wollten, sukzessive. Da gibt es dann ja auch gesetzliche Rahmenvorschriften, Mindesthaltefrist und Kündigungsfrist. Und dann hat sich abgezeichnet, es wollen mehr Anleger raus. Und dann wurde ja aus gesetzlichen Gründen eine Neubewertung erforderlich. Und dann ist ja diese Abwertung sozusagen entstanden um 17% an einem Tag. Und mich würde nochmal interessieren, wie Sie das denn sehen, ob denn die neuen gesetzlichen Rückgabebedingungen dem offenen Immobilienfonds insgesamt helfen oder ob die dann problematisch sind, weil wenn der Anleger dann wirklich raus will, weil er Angst bekommt, muss er ja über die Börse verkaufen. Und wenn er über die Börse verkauft, ist ja der Kurs nochmal 17-20% weniger. Das heißt, der Anleger sitzt dann ungefähr auf 40% Kursverlusten. Und das Allerbeste ist, dass jetzt eben unseriöse Angebote reinkommen, die nochmal unter diesem Kurs liegen und dem Anleger anbieten, du kannst meinetwegen mit 60% Kursverlust aussteigen, Hauptsache du bist das Zeug los. Und das ist natürlich dann auch Panikmache. Aber letzten Endes ist die Frage, ob die gesetzlichen Regelungen Ihrer Meinung ausreichen, um dem Wunsch des Anlegers und aber auch der Fondsgesellschaft, die ja nicht möchte, dass morgen der ganze Fonds leer ist, ob die dem gerecht werden.
Herr Jutz, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Wir haben ja Erfahrungen in der Finanzkrise 2008, 2009 ja intensiv machen müssen. Das war damals eine Immobilienkrise, ausgehend von den USA, die die Weltmärkte erschüttert haben, auch konjunkturell. Wir haben damals eine Rezession in der Weltwirtschaft gehabt, also gewaltige Auswirkungen. So, was war da passiert? Ich will das nicht im Detail beschreiben. Für uns relevant war, dass Menschen, die sehen, dass meine Immobilien, mein Immobilienfonds weniger wert ist, schnell heraus wollen, so wie sie das von der Aktien- und Anleihenseite gewohnt sind. Aber wie der Name Immobil sagt, sind Immobilien halt auch illiquide. Das heißt, ein Verkauf geht nicht innerhalb einer Minute, sondern es ist ein ausführlicher Prozess. Notverkäufe sind manchmal schneller, aber Sie haben das eben schon angesprochen, natürlich zu verheerenden Bewertungen. So, was hat der Gesetzgeber gemacht? Er hat gesagt, damit wir keine Panik in diesen Fonds auslösen, die dann Notverkäufe weit unter Wert zur Konsequenz haben, machen wir sogenannte Rückgabefristen. 12 Monate muss ich warten, bis ich mein Geld bekomme. Also ich habe zunächst eine Kündigung meines Fondsanteils, eine Kündigungsfrist, je nach Fonds, das können 4 Wochen sein. Und dann habe ich nochmal eine Wartefrist von 12 Monaten, bevor ich mein Geld bekomme. In dieser Zeit kann das Fondsmanagement den Markt sich anschauen und geeignete Käufer für die Immobilie finden. Nichtsdestotrotz, in jedem offenen Immobilienfonds habe ich liquidere, attraktivere Standorte, wo es leichter ist, einen Käufer zu finden, und illiquide, wo ich in schwieriger Zeit keinen Käufer finde, also keinen Käufer, der mir einen adäquaten Preis zahlt. So, und Sie haben das vorhin schon angesprochen, die Verpackung ist eigentlich egal. Mir muss klar sein, als Inhaber eines offenen Immobilienfonds, dass ich beteiligt bin an Immobilien. Und der Kauf und Verkauf von Immobilien ist ein langer Prozess, der sich über Monate hinziehen kann. Und genau das erlebe ich dann. Das ist wirklich ganz problematisch. Viele in der Panik, ne, die erleben, wie Sie es angesprochen haben, plötzliche Kursverluste und Wertverluste und wollen dann raus. und eigentlich können sie das gar nicht mehr. Und auch das muss man transparenter machen. Das ist nicht Schikane des Anlegers, sondern dient sogar dem Schutz des Anlegers, damit hier nicht Notverkäufe weit unter Wert erfolgen müssen.
Aber dann ist doch eigentlich der Name so ein bisschen eine Mogelpackung. Offen, ein Fonds. Ich könnte den ja jeden Tag verkaufen an der Börse. Gut, wahrscheinlich offene Immobilienfonds auch verkaufen, aber er ist ja nicht offen. Er ist ja offen in 12 Monaten plus Kündigungsfrist. Also eigentlich müsste da ein anderer Name her. Ein Fonds kann ich jederzeit verkaufen. Ein offener Immobilienfonds, nein, also der ist ja eigentlich dann doch halb geschlossen irgendwie. Also ich glaube, da müsste man einen neuen Namen erfinden.
Zumindest muss man es dem Anleger ausführlich erklären, was er hier für Haltefristen hat und wie liquide er selber dann ist. Ganz wichtiger Punkt.
Genau, und wir wissen auch noch gar nicht, wie der Preis in 12 Monaten dann ist, wenn der Anleger an sein Geld will. Weil was ist, wenn der Markt weiter zurückgeht und die Fondsgesellschaft keine guten Käufer findet? Weil wenn der Verkaufsdruck da ist und die Anleger raus wollen, dann muss der Fonds die Liquidität bereitstellen, wenn er keine Finanzierung aufnehmen will. Auch das ist ein Aspekt dabei. Und von daher finde ich, dass der offene Immobilienfonds der Versuch ist, eine illiquide Anlageklasse für den Anleger liquide zu halten, was aber wahrscheinlich dauerhaft nicht geht, egal welche gesetzlichen oder bürokratischen Regelungen wir da machen. Und wir dürfen den Anleger nicht im Unklaren lassen, dass die Risikoklasse, diese SRI-Kennzahlen, die dem Anleger ein vermeintliches Risiko sagen sollen, dass die im Grunde genommen für ihn irreführend sind, weil er einen ganz anderen Blickwinkel hat. Er möchte, dass sein Geld sicher ist, er sein Geld mit einer sicheren, ertragreichen Einnahme auf Dividende oder Zinsen dann wieder zurückbekommt. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so, wie er sich das denkt, oftmals. Und deswegen finde ich, ist es ungünstig, gerade privaten Kleinanlegern, ich sage jetzt mal Kleinanleger nicht im despektierlichen Sinne, sondern Anleger, die nicht so erfahren sind mit komplexen Finanzinstrumenten, gerade den offenen Immobilienfonds als besondere sichere Geldanlage zu verkaufen, das halte ich für nicht ganz in Ordnung.
Ja, Herr Jutz, das Beispiel, was Sie gebracht haben, war ja dazu noch ein Wohnenfonds.
Ja, genau.
Und da denken natürlich viele Anleger, ja, das ist doch das Solideste überhaupt. Dass eine Lagerhalle im Wert schwankt, ja natürlich, aber wohnen müssen wir doch immer. Und das wird doch immer Nachfrage sein. Und bei einer stabilen Bevölkerungsentwicklung und einem Trend zu kleineren Wohneinheiten haben wir doch eine kontinuierliche Nachfrage. Und jede Woche hört man in den Nachrichten, wir haben zu wenig Wohnraum. So, also scheint das doch vom Geschäftsmodell das Sicherste zu sein, was es überhaupt gibt. Aber es ist dieser Punkt, in guten Zeiten, da funktioniert das. Einige kaufen, einige verkaufen. Das kann das Fondsmanagement wunderbar darstellen. Aber dann kommt eben diese Psychologie, Behavioral Finance, wie wir sagen. Das heißt, plötzlich nach langen, langen guten Jahren, also Immobilienzyklen sind lange Zyklen. Die können 7 Jahre, 10 Jahre laufen. Immer läuft es gut, immer geht es nur aufwärts. In dieser Zeit funktioniert der offene Immobilienfonds auch als offen im Sinne von, die einen kaufen, die anderen verkaufen, gleicht sich aus, keine Panik, kein Problem. Aber wenn dann plötzlich Krise ist und es jeden Tag in den Medien ist, dann wollen mehr raus und keine mehr rein. Und dann ist das Geschäftsmodell an seinen Grenzen angekommen und da haben Sie völlig recht. Wir müssen viel mehr darauf aufmerksam machen, dass in schwierigen Marktphasen, die immer dazugehören, die werden auch immer wieder kommen, solche Produkte illiquide sind und ich auch als Inhaber eines offenen Immobilienfonds nicht nur nicht schnell an mein Geld komme, sondern auch zu unvorteilhaften Wertentwicklungen. Das heißt, eigentlich ist das dann auch eine langfristige Anlage. Ich kann nicht schnell rein und raus. Das ist Unsinn bei offenen Immobilienfonds.
Wenn wir dieses Geschäft mal mit einem Fußballspielfeld vergleichen, dann ist ja die Frage, bei wem der Ball mehr im Strafraum liegt. Beim Anleger oder bei der Fondsgesellschaft? Und ich glaube, dass die jetzigen Regelungen, die wir dort haben, mit den Rückgabefristen und Kündigungsfristen, in allererster Linie erstmal dazu da sind, die Fondsgesellschaft zu schützen, um, wie Sie gesagt haben, unerwünschte Verkäufe oder Verkäufe zum falschen Zeitpunkt zu verhindern. Das hilft dem Anleger im ersten Moment gar nicht, sondern nur indirekt, weil nur wenn die Fondsgesellschaft erstmal geschützt ist, ist er im Zweifelfall auch geschützt. Aber was mir an diesen Regelungen fehlt, ist eben tatsächlich eine Gleichberechtigung sozusagen auf der Anlegerseite, um seine Interessen zu schützen, weil er muss dann im Endeffekt mit den Verlusten leben. Also mal ein Beispiel, wenn jetzt dieser Unimmo-Wohnenfonds weitere Abflüsse zu erwarten hat, weil viele Anleger raus wollen, dann muss die Fondsgesellschaft ja in den nächsten 12 Monaten Verkäufe einleiten. Und die können unter Umständen in dieser ungünstigen Marktphase noch schlechter sein als jetzt, weil die Immobilienpreise abzüglich Kosten und allem Möglichen, was dann ist, vielleicht deutlich niedriger sind, als der Anleger das erwartet. Und wenn dann die 12 Monate um sind, dann hat der Anleger vielleicht, ich sag nur vielleicht, nicht 17% oder 20% Minus, sondern vielleicht eben noch erheblich mehr. Und damit muss er dann eben leben, weil da hat er nämlich keinen Einfluss darauf. Das heißt, die Spielräume des Anlegers sind sehr gering. Er kann im Grunde genommen nur entscheiden, will ich kündigen oder will ich nicht kündigen. Und wenn er die Kündigung ausgesprochen hat, dann kann er die auch nicht mehr zurücknehmen und sagen, nach 12 Monaten, oh, der Kurs ist schlecht, ich will mir das jetzt nochmal anders überlegen.
Herr Professor Weber-Sinke, Sie nicken, also doch ein hohes Risiko, ist dann quasi ein REIT weniger riskant als ein offener Immobilienfonds?
Naja, ein REIT ist ja nur eine andere Verpackung. Ich habe eine börsennotierte Aktie, aber auch die beschäftigt sich mit Immobilien. Von daher, ob ich den Fondsmantel oder den Aktienmantel habe, das hat Liquiditätskonsequenzen, ja, aber es ist das Gleiche, was dahinter steckt. So, ganz wichtig ist, Immobilien gehören in jede Vermögensstruktur. Also gerne auch offene Immobilienfonds, gerne auch REITs, aber eben nicht als Festgeldersatz und nicht mit der Idee, das ist besonders risikoarm. Nein, in schwierigen Zeiten, konjunkturell, gesellschaftlich, weltweite Krisen, haben wir auch auf der Immobilienseite Stress und das muss man im Hinterkopf haben. Deswegen ist ganz wichtig, am Anfang immer eine Struktur dem eigenen Vermögen zu geben. Und da glaube ich auch, dass sehr viele die Idee hatten, offene Immobilienfonds, das ist sehr solide, so steht es auch in vielen Verkaufsprospekten. Da habe ich etwas ganz, ganz für vorsichtige Bürger. Das ist aber so nicht. Ich habe am Ende Immobilien und die schwanken im Wert und das erlebe ich mit, unabhängig von der Verpackung.
Bei dem REIT, wenn man zum Beispiel einen einzelnen REIT wie Vonovia nimmt oder ein REIT-ETF oder ein REIT-Investmentfonds, macht insoweit einen Unterschied, weil wenn der Anleger das Prinzip von Wert und Preis verstanden hat, hat er den Handlungsspielraum, den Entscheidungsspielraum zu sagen, so, ich schätze den Wohnimmobilienmarkt jetzt als sehr schwach ein und halte es für sehr interessant, jetzt zu investieren und entscheidet dann auch darüber, wann er Gewinne mitnimmt und wann er entsprechend verkauft. Und das kann er bei dem offenen Immobilienfonds nicht oder nicht in dem Maße. Und die zweite Sache, die ich finde, durch die tägliche Bewertung kann er sich das überlegen, ob er denkt, dass der tatsächliche Wert geringer ist als der Kurs an der Börse. Und durch die Gutachterbewertung, wo wir ja gesagt haben, dass das so in einem laufenden Prozess passiert, ist es im Grunde genommen so, dass die Anleger, die vorher rausgegangen sind, also vor dieser generellen Abwertung, im Grunde genommen im Vorteil waren gegenüber denjenigen, die jetzt später rausgegangen sind, beziehungsweise die erst in 12 Monaten rauskommen. Und da sind dem Anleger komplett die Hände gebunden, dass er weiß gar nicht, welchen Preis er bekommt, wenn er aussteigt. Und das macht einen Riesenunterschied. Wenn der Anleger reif genug dafür ist, diese Anlageform zu verstehen, dann braucht er diesen gesetzlichen Schutz und diesen vermeintlichen Sicherheitsmantel, der ihm von außen gegeben wird, den braucht er dann gar nicht, weil er selbst entscheiden kann oder einen Vermögensverwalter hat, der das für ihn macht.
Dann läute ich die Schlussrunde ein mit einer Schlussfrage. Nochmal Ihre Einschätzung, Herr Professor Weber-Sinke. Sind dann die sogenannten Waschzettel, also die Dokumentationen, wenn ein Kunde ein Produkt kauft, Herr Jutz, Sie nannten es von SRI-Zahlen, sind denn dann eigentlich dann falsch? Also manche haben ja so einen Schieberegler von grün, gelb bis dunkelrot und hohes Risiko.
Also ich glaube, gerade die jüngsten kleinen Betriebsunfälle, das muss man, glaube ich, schon so sagen. Also der Image-Schaden für das Produkt ist durch das Beispiel, was Herr Jutz angesprochen hat, sicherlich gewaltig. Also nicht nur die in diesem Fonds sind, sondern auch alle anderen haben sicherlich erschrocken das verfolgt. Und ja, der Schieberegler gehört woanders hin. Das ist ein Produkt. Aber wir müssen viel intensiver über die Risiken aufklären. So wie wir das ja in anderen Teilen des Marktes auch tun müssen und es auch gut ist. Es ist wichtig, dass der Anleger weiß, was er tut. Und ich glaube, im Bereich der offenen Immobilienfonds waren viele der Überzeugung, das ist grundsolide, das ist sehr konservativ, das ist sehr vorsichtig. Und wir erleben jetzt an Beispielen, dass das nicht immer so ist.
Herr Jutz?
Ich finde, dass trotz der Reformierung der Rahmenbedingungen für offene Immobilienfonds vor gut 10 Jahren die offenen Immobilienfonds weiterhin viele Risiken für die Anleger beinhalten, dessen sie sich nicht ausreichend bewusst sind. Offene Immobilienfonds sind zwar eine Möglichkeit für Kleinanleger, sich am Immobilienmarkt zu beteiligen, aber können meines Erachtens nicht bedenkenlos in das Depot aufgenommen werden, insbesondere nicht für risikoaverse Anleger. Und um Klumpenrisiken zu vermeiden, sollten Anleger, glaube ich, über ihre Portfoliostruktur nochmal intensiv nachdenken und sich den Rat von Experten suchen. Sie können sich gerne an den V-Check der V-Bank wenden oder an uns als Credo Vermögensmanagement, wenn Sie dazu Fragen haben.
Dann vielen Dank für beide Experten und ja, für die Informationen rund um den offenen Immobilienfonds. Es ist anscheinend wirklich ein sehr komplexes Thema. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und wer das übrigens, und das greife ich gerne auf, Herr Jutz, auf individueller Basis machen will, für den bietet die Informationsplattform V-Bank einen besonderen Service. In der Rubrik Vermögensverwalter finden, Link füge ich unten ein, können Sie einen Experten vor Ort ausfindig machen. Sie können sich dann auch gleich zum kostenlosen Vermögenscheck anmelden. Ja, und dann einen Vermögensverwalter aus Ihrer Region, wie zum Beispiel Herr Jutz aus Nürnberg, der nimmt dann mit Ihnen Kontakt auf. Und dann können Sie natürlich die ganzen Fragen individuell klären lassen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Herr Professor Webersinke. Vielen Dank, Herr Jutz. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.